Das Wort Gottes heute Morgen ist für Anwesende, also die, die zuhören können. Und es sollte keiner sich in den Hinterkopf einen Knoten machen nach dem Motto, ach, das muss ich dem anderen sagen. Das macht Gott auch nicht. Gott spricht mit uns ganz persönlich. Überschrieben heute Morgen ist die Predigt mit der Lauf in der Rennbahn. Wer ist schon mal so 400 Meter gelaufen? Ja, mussten wir als Schüler alle mal, ne? Jo. Ich lese den Predigttext aus 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 26 aus der Schlachterübersetzung, Ausgabe 2000. 1. Korinther 9, Verse 24 bis 26, wer andere Übersetzung hat, wird den Text ähnlich finden. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Wir alle haben Glaubenserfahrungen gemacht und irgendwie bei der Vorbereitung merkte ich, das wird heute ein Gottesdienst sein, wo viele schon lange Jahre im Glauben sind. Wir kennen das von unserem Glaubensanfang, wir konnten nicht schweigen davon. Ich bin zu jedem gerannt, nachdem ich mich bekehrt habe und habe gesagt, du musst dich entscheiden. Das war nicht immer so ganz vernünftig, was man dann gemacht hat, das hat man im Nachhinein gesehen, aber man war mit Eifer dabei und ging voran. Und manches Mal träumt ein alter Christ davon, ach, wäre ich doch noch mal so wie früher. Mach das nicht, wenn du so wie früher bist, wo das sowieso schon teilweise mit Unvernunft geschah, dann wird das heute im hohen Alter vielleicht noch albern aussehen. Es würde zeigen, dass du keine Erfahrungen gemacht hast. Darf ich das so salopp sagen? Ältere Christen neigen dann auch manchmal dazu, zur Zurückhaltung zu mahnen. So ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen. Und ich habe Christen erlebt, die mir dann gesagt haben, als ich sagte, sollen wir nicht noch mal intensiv mal einen Fastentag nehmen? Och, das haben wir schon vor Jahren ein paar Mal gemacht und haben auch Gebetszeiten gemacht, hat mir eine gesagt. Da ist doch nichts bei rausgekommen. Wer sich heute Morgen wiederfindet, den möchte ich bitten, dem weiteren Verlauf der Predigt aufmerksam zu folgen. Manchmal kann lange Jahre als Christ unterwegs zu sein, auch dazu führen, dass wir müde werden, matt werden, resignieren. Und glaubt mir, das ist mir nicht unbekannt. Heute Morgen fühle ich mich quietschlebendig, muss ich sagen. Ich freue mich, dass Jesus zur Seite ist. Und ich weiß, der Heilige Geist ist auch in der Predigt mit dabei. So, und wenn wir das Christ sein Leben, dann haben wir oft im Sinn, was dient dem anderen? Was ist das, was ich tun muss, damit ich ihn erreichen muss? Paulus gibt uns hier einen anderen Blickwinkel im Text und zeigt so seine ganz persönliche Einstellung zu seiner Berufung. Ich sage es ausdrücklich dazu, zu seiner Berufung. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst alle kleine Pauli werden. Ja? Ich lese dazu, was den Beauftragten Paulus ausmacht. 1. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 16b bis 23, das ist genau diesem Text vorgeschaltet. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Also wir halten fest, wenn wir Evangelium verkünden, dann streicheln wir nicht unsere Seele, ach, dass wir das gut gemacht haben. Darf ich das so ableiten, auch wenn es Paulus schreibt? Sondern der Ruhm gebührt wem? Ihm. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit dem einen Haushalterdienst betraut. Das heißt, er hat den Auftrag von Gott. Was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung des Evangeliums von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin, von allem habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich von Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Damit ich alle gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Langer Text, langer Einblick in das, was Paulus bewegt. Er hat seine Berufung und Erwählung von Gott. Sein Blick ist also nicht zunächst auf sich, wie bin ich, oder was brauchen die anderen, wie muss ich da sein, sondern seine Sache ist, ich bin von Gott zu dem Dienst auserwählt und tue den auch mit Freude. Wer tut im Moment gerade bei euch keinen Dienst für Jesus mit Freude? Wem ist die Freude verlustig gegangen? Bitte nicht melden. Ja? Aber das ändert nichts an unserer Beauftragung. Ist das korrekt? Ja? Diese Welt braucht Jesus Christus. Und Paulus sagt, Verkündigung, warum denn? Und da ist mir etwas aufgefallen. Ich habe eigentlich den letzten Vers immer nur gelesen, so bis zum Komma. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen. Ja, weil das Evangelium das fordert, mache ich das. Und dann habe ich noch mal reingeschaut. Aber das stimmt doch gar nicht, so wie es da geschrieben steht, oder? Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wenn wir mit Gott gehen und das Evangelium verkünden, dann haben wir Teilhabe an der Erlösung, an der Gnade, an der frohen Botschaft, die durch Jesus Christus am Kreuz seinen Anfang nahm. Wir gehen mit Gott und wissen, unser ist ein Lohn. Wir gehen mit Gott, weil Gott uns nach seiner Gnade teilhaben lässt am Evangelium. Und nicht, weil wir das müssen, weil ja das Evangelium das fordert. Das ist ein anderer Gedankengang, oder? Ja?
Paulus hat dann für sich seine Berufung und Erwählung noch gesondert festgemacht. Und das machen nicht alle, weil es auch nicht für jeden gilt. Er hat gesagt, ich gib's kostenfrei weiter. Der hat sich also nicht von einer Gemeinde irgendwie anstellen lassen oder einen Klingelbeutel rumgehen lassen, wo dann jeder einmal im Monat was reinwirft, sondern hat gesagt, das mache ich kostenfrei. Weil er das so irgendwo mit Gott ausgemacht hat. Das sind also ganz spezielle Rahmenbedingungen, die er für sich sagt. Und diese Rahmenbedingungen sind, ich sag mal so im persönlichen Du, sind für dich und für mich immer ganz speziell. Nicht jeder hat die gleiche Berufung. Nicht jeder ist ein Paulus. Ich würde mir das nicht anmaßen. Also ich habe noch nicht den ganzen Mittelmeerraum durchstreift, um das Evangelium zu verkünden. Und das zu Fuß und per Schiff damals. Ja, Wahnsinn, was er da umgesetzt hat. Natürlich hat Paulus Unterstützung bekommen, kurze Nebenbemerkung. Ja, er hat von Gemeinden etwas bekommen, selbst von Geschwistern, die es eigentlich nicht konnten. Die haben ihm Hilfsgabe geschickt. Aber das Evangelium selbst, sagt er, das ist kostenfrei und das ist mein Ruhm. Und von manchen hat er auch gar nichts genommen, weil er gesagt hat, wenn ihr das mir gebt, ihr stellt ganz andere Ansprüche dann. Das mache ich nicht. Ja? Und das Ganze hat den Grund, weil er eine Vereinbarung mit Gott getroffen hat. So, du darfst heute Morgen einfach für dich sagen, wie ist das, was ich von Gott gehört habe? Wie, Herr, habe ich das mit dir vereinbart, dass ich das umsetze? Und dann können wir heute nach dem Gottesdienst noch einmal unsere Berufung und Erwählung für uns, oder ich sag mal, Norbert kann heute Morgen für sich, du lachst, ich habe verstanden, Norbert kann für sich die Berufung und Erwählung festmachen, so wie das mit Gott vereinbart war. Wenn wir dann in einem Dienst stehen und ihn festhaben und diesen Dienst tun, hat der Beauftragte auch eine gewisse Qualität wahren. Ich war mal total verdattert. Ich sagte, was soll der Blödsinn? Ich war ganz jung im Glauben. Da stand so in einer Zeitschrift, dass Billy Graham, der große Evangelist, ab einem gewissen Punkt seines Dienstes nicht mehr in der Öffentlichkeit mit seiner Tochter in ein Restaurant oder Café gegangen ist. Ist wahr. So, warum? Er hat gesagt, nicht jeder weiß, dass das meine Tochter ist. Und wenn ich, Billy Graham, dann mit einem jungen Mädel im Restaurant sitze, dann fangen einige Leute an zu denken. Da mag es vielleicht auch dumme Presse geben. So, er hat dann gesagt, um des Evangeliums willen, damit nichts hindert, unterlasse ich das. Musste er nicht. Wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Aber ihm war so wichtig, Herr, ich will für dich wirksam sein, dass er sowas macht. Die Bibel kennt so etwas, dass wir jeden Anschein vermeiden soll, was Richtung Sünde gedeutet werden kann. Des Weiteren sagt Paulus, dass wir ein Vorbild sein sollen, so wie die Gladiatoren und Olympioniken enthaltsam war. Er sagt Rennbahn und Boxkampf. Ihr sollt heute Morgen nicht boxen, ja, aber das Bild des Kampfes nehmen. Und die haben bestimmte Dinge einfach unterlassen. Ich habe das mal gehört, diese deutsche schnelle Schwimmerin, ich weiß gar nicht mehr, Franziska von Almsick, die hat mal in einem Interview gesagt, dass sie eine große Leidenschaft hat, nämlich Schokolade. Ja? Und dass sie ganz genau weiß, dass es die größte Anstrengung ist, vor Wettkämpfen zu unterlassen, zu viel Schokolade zu nehmen, weil das auch an Gewicht etwas mit ihr macht. Und irgendwie, ich weiß nicht, bei Schwimmern ist wahrscheinlich Gewicht und ich will nicht sagen Stromlinienförmigkeit, aber wir haben es heute gehabt, ne, mit diesem, du hast es erzählt, ja, mit diesem Ring um den Bauch, den die Männer sich, der Bauch bleibt trotzdem. Ja. Man kriegt nur ein Sixpack-Bauch, wenn man auch entsprechend enthaltsam ist und trainiert. Ist das korrekt? Ja? Und hier ist oft, dass Christen so zum Schein leben, dass das, was sie sagen, was man sich enthalten soll, dann hintenrum doch tun. Ich bringe jetzt ein Beispiel und ich möchte, dass ihr das richtig versteht. Es gab mal eine Zeit, da hat man gegen Fernseher gepredigt. Ja, dass Fernseher was Böses war. So, und ich komme dann bei jemand in ein Wohnzimmer rein. Und in dieser Gemeindebewegung war das so. Fernseher sollte nicht geschaut werden. Ich bin also in dem Wohnzimmer und bin dann und gucke und dann ist so eine Schranktür vom Wohnzimmer, Schrank nicht ganz zu und ich spinkste so und da war dahinter ein Fernseher. Da habe ich mir doch gedacht, alter Bipsch, da wird gesagt, man soll das nicht und zu Hause hat man es dann doch. Das ist im Grunde ein albernes Beispiel. Wenn du der Meinung bist, Fernsehen sollte man nicht, dann guck auch kein Fern und lass es weg. Und wenn du trotzdem Fernsehen guckst und tust das mit gutem Gewissen, dann brauchst du auch keinen Schein zu wahren. Ja? Es geht darum, dass wir im Glaubensleben mit den Dingen, die die Bibel sagt, korrekt handeln. Fernseher ist nur Nebenschauplatz. Es geht darum, dass wir ein Leben in einem Stil der Heiligung pflegen, dass auch die anderen sehen, das ist echt. Ja, wenn du draußen so ein freundlicher Mensch bist und zu Hause gerätst du ständig mit deiner Frau in Streit und haust dich mit ihr, irgendwann merken die Menschen, dass das nicht echt ist. Verstehen wir? Und so gibt es so viele Dinge, die die Bibel uns im Rahmen der Heiligung anpreist, dass wir uns darin üben dürfen. Und manches ist einfach, wo ich sagen muss, nein, das darf ich nicht mehr. Und da gibt es für jeden ganz individuell die Sache. Der eine darf dann keinen Wein mehr anrühren. Der andere darf sich bestimmte Dinge nicht mehr ansehen. Der dritte muss auf seine Figur achten, weil das, was er im Alltag tut, in Fresserei ausarten könne. Und wir merken, hier ist etwas, was auch unser Körper immer wieder fordert. Unsere Seele, unser Sinn immer wieder fördert, wo wir mitunter und dauerhaft konsequent Nein sagen müssen. Auch um des Evangeliums willen. Nein sagen müssen auch zu Dingen, die vielleicht vordergründig gar nichts Schlimmes sind, wo wir aber merken, das holt uns weg aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dinge dieser Welt. Und auch da sage ich, das ist individuell für jeden. Ja? Jaget, sagt der Hebräerbrief 12,14, jaget dem Frieden mit jedermann und der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligung und Frieden mit jedermann. Jakobus sagt das auch, soweit an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Das heißt, wir als Christen dürfen das Vorrecht genießen, dass wir keine Streithansel sein müssen. Du musst nicht mehr streiten. Tun wir zwar trotzdem manchmal noch, aber das erinnert uns daran, dass wir vielleicht noch nicht ganz fortgeschritten sind. Ich will meinen König und Gott sehen. Deshalb möchte ich dem nachjagen. Und zu leben in dieser Welt, aber zu wissen, ich bin nicht mehr Teil dieser Welt. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind Vertreter. Wir sind Botschafter Jesu Christi in einer Welt, die größtenteils ohne Gott lebt. Also, wenn euch irgendwas zur Sünde reizt, sagt, nee, brauche ich nicht. Und das ist nicht immer ganz einfach. Sonst würde nicht stehen, widersteht dem Satan und er flieht von euch. Das ist manchmal so ein Gerangel. Hatte auch Jesus mit zu tun gehabt. Als er in der Versuchungsgeschichte, ja, Mensch, du bist der Sohn Gottes, nun mach das doch mal. Ja? Der hat dreimal mit ihm diskutiert. Und erst als Jesus standhaft blieb, steht da, und der Satan wich von ihm eine Zeit lang. Ja? Und kam dann über Petrus, als es darum ging, dass Jesus sagte, ich muss sterben, und Petrus sagte, dir geschehe das nicht. Dann sagt Jesus, erkennt Jesus, diese Aussage ist nicht von Petrus, sondern von dem, der ihn gereizt hat. Weiche hinter mich, Satan. Und dann, und deswegen habe ich mir gedacht, das gehört an Geschwister, die lange im Glauben sind, der Beauftragte muss auch Ausdauer haben. Und dazu habe ich ein kleines Video zum Lauf in der Rennbahn gefunden.
The marathon was well and truly established as an Olympic
discipline. Es geht um den Marathonlauf 1908 in London.
Only the distance was still in dispute.
Königliche Familie ist anwesend.
The race that year began some 26 miles or 42 kilometers outside London in the grounds of Windsor Castle.
Marathonlauf 42 Kilometer Start am Windsor Castle.
The athletes were to run a total of 26 miles and 385 yards, the extra yardage being added so that the runners would finish in London's White City Stadium in front of the Royal Box.
Und jetzt kommt der Führende ins Stadion und läuft erstmal falsch rum. Dann läuft er.
A dramatic finish with the now famous Dorando Pietri incident.
Bricht zusammen.
The distressed Italian staggered into the stadium in first place, but collapsed so many times that officials concerned for his well-being rushed to his rescue and helped him to the line. The help thought to be necessary at the time was to cost the luckless Italian the title. Second-placed American John Hayes complained to officials, and his appeal was upheld. Hayes was made Olympic champion. Dorando Pietri was awarded a special gold cup by Queen Alexandra and subsequently became an international celebrity.
Dieser Marathonläufer, der da so rumgetorkelt hat, war Dorando Pietri. Habt ihr vielleicht auch schon mal so gesehen, wenn so Rückblick von Olympia war. Er war unterwegs in einem Ausdauerlauf, den ich einfach auch für uns mal vergleichen möchte. Wir sind als solche in der Rennbahn, die mit Ausdauer laufen müssen. Und da kann es passieren, dass man auf der Strecke auch mal in die falsche Richtung torkelt, auf die Länge der Jahre. Gut, wenn da Geschwister sind, die uns wieder auf die richtige Bahn führen. Das Fatale bei diesem Läufer war, dass er zum Schluss, und vielleicht konnte er da selber auch nicht ganz so viel für, aber dass er am Schluss nicht nach den olympischen Bedingungen gelaufen ist, denn du musst dieses Ziel ohne fremde Hilfe erreichen. Und da waren ein paar, wenn man das längere Video schaut, waren ein paar Polizisten, ein paar Ordner, die ihn dann gestützt haben, die ihm geholfen haben, sodass er dann die letzten Schritte nochmal durchs Ziel rennen konnte, bis er denn total erschöpft auf der Bahre rausgetragen wurde. Der zweitplatzierte Hayes war 10 Minuten hinter ihm und ihm wurde dann die olympische Goldmedaille zuerkannt, weil der Erste nicht nach den Regeln gelaufen ist. So, wenn ihr das mitnehmen wollt, wir müssen, auch wenn wir lange im Glauben sind, immer wieder auf Jesus schauen und immer wieder auch schauen, was sagt das Wort Gottes, wie Nachfolge aussehen darf. Denn es ist ja ein Vorrecht. Wir müssen ja nicht, sondern wir dürfen, weil wir wissen, dass Gott uns auserwählt hat. Und man soll Bilder nicht zu weit aussehen, wenn wir alle nach den Regeln laufen, ist es bei Gott so, dass wir alle den Siegespreis kriegen. Wir laufen also dieses Leben, um zu siegen und nicht, um Menschen zu gefallen und nicht, weil wir das vom Evangelium her müssen, sondern wir dürfen, so sagt die Bibel, auf die Belohnung schauen. Gott sieht dich. Gott sieht mich und wir dürfen unsere Erlösung festmachen und unsere Erwählung nachkommen, sodass wir auch unseren Teil, Anteil am Evangelium festhaben. Ohne falsche Hilfe, ohne Dinge, die nicht richtig sind, damit wir das Ziel erreichen. Manchmal habe ich Angst, dass Christen auch damit Doping versuchen. Ja, so Gemeindedoping. Wir machen Riesenveranstaltungen mit irgendwelchen Leuten, die wir immer einladen. Und irgendwann wird das wohl mal werden. Das mag für die Gemeinde vielleicht dann gut werden. Nur wenn ich das initiiere, weil ich denke, die Gemeinde muss groß werden, bin ich vielleicht gar nicht mehr auf dem richtigen Weg. Appell heute Morgen, halte bis zum Schluss durch. Dann kannst du, wie Paulus, mit 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8 Folgendes sagen. 2. Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Amen. Vater im Himmel, du weißt, dass wir manches auch verarbeiten müssen und umsetzen und nachdenken müssen. So möchte ich dich jetzt bitten, guter Heiliger Geist, dass du meinen Geschwistern dabei auch hilfst, dass das, was unvollkommen in der Verkündigung rüber gesagt wird, zur Vollendung gewirkt wird durch dich, Heiliger Geist, in jedem Einzelnen. hier im Raum, auch in mir. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir in einer Rennbahn laufen, die uns eine himmlische Siegeskrone verheißt, eine himmlische Siegeskranz. Danke, dass wir heute Morgen auch als solche hier zusammen sein dürfen. Kinder des einen lebendigen Gottes. Amen.